Hey Leute, ich bin's Fritz und willkommen bei 7 vs.
Podcast mit Jan-Christoph von Klaus. Und mir gegenüber sitzt der Chief Editorial Director. Ja, ihr kennt das ja vielleicht, es gibt ja immer Essen. Wir haben ja immer Essen bei uns.
Jeder und Podcast.
Während das die Leute eigentlich immer scheiße finden, machen wir dann immer so ein Ding draus, weil wir einfach unsere Großstadt-Elitenbräsigkeit allen unseren HörerInnen ins Gesicht drücken müssen, wie wir da in unserer Studiowohnung sitzen und immer vom Catering wirklich eine so gute rote Beete-Suppe mit Dill und Pfirsich-Topping bekommen.
Aber
und das klingt immer so gut schmeckt. Und dann immer schön ins Mikrofon schmeißen, weil da ist es dann weich.
Die sind so sapschig.
Wenn wir das machen, ist das weich.
Ich hasse Pappstrohhalme.
Ja, und?
Okay, Folge 2.
Es ging
von 7. Apropos 7. Ich habe gestern nochmal geguckt. Ich habe gestern übrigens durchgeguckt jetzt, 7 vs. Wild, erste Staffel.
Ah, schön.
Und habe dann nochmal nachgeschaut. Das ist gar nicht 7 Jahre her, sondern 3 oder so.
Ja.
Seitdem die erste Folge der ersten Staffel.
Ich glaube, wir sind jetzt bei. Gerade hat doch Staffel 4 gestartet.
Das kann sein, ja.
Die heißt, ich hab ehrlich gesagt auch
Panama.
Nur die erste Staffel gesehen.
Flugzeug.
Nee, die ist crashed.
Ja, genau. Irgendwas mit einem
crashed.
Mit einem Flugzeug.
Ja, die spielen auch Lost nach. Übrigens, kleiner Tipp an unsere Mystery-Kornisseure und Kornisseure, denn es gibt jetzt gerade Lost auf Netflix. Guckt mal rein, immer noch gute Sendung. Ich bin wieder bei Folge 6. Besser als 7 vs. Wild auf jeden Fall.
Schaut mal, ob ihr Ethan findet.
Genau.
Der ist nämlich meistens weg.
Aber bis jetzt ist er noch gar nicht aufgetreten.
Siehst du,
der
auch
kommt,
schon
kam
nicht
später
da.
Rein, als ich dachte.
Da fragt man sich direkt ab Folge 1, hat jemand Ethan gesehen?
Ja.
Lost auf jeden Fall auf Deutsch. Sonst funktioniert das.
Sonst funktioniert das nicht. Der heißt auch im Englischen gar nicht Ethan.
Was?
Doch, wahrscheinlich.
Das ist krass. Im Englischen heißt er dann irgendwie so einfach
Nathaniel.
Peter, Markus.
Ach so, ja, genau. Da hat er dann einen deutschen Namen und dann dachte die sich das so.
Nee, so können wir das aber nicht stehen lassen hier.
Aber 7 vs. Wild, wie fandest du es? Weil ich muss auch sagen, ich bin nach der ersten Staffel ausgestiegen. Ich habe nur die erste gesehen. Die fand ich schon sehr geil.
Ich glaube, darum geht es auch, nur die erste Staffel sich anzugucken. Das ist, also ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich weiß nur, dass dann Prominente und so reinkommen. Und irgendwie halt auch, also so Internetprominente.
Ja.
Und ich glaube, dass dann auch irgendwas mit Teams gemacht wird. Also, dass es nicht mehr nur eine Person alleine ist, sondern halt.
Und das klingt so, als ob das die dritte Staffel war.
Und das klingt für mich schon irgendwie so lame. Weil, also, ich meine, cool, vielleicht ist es ein bisschen entertainiger, diese einzelnen Cuts zwischen den Teams, weil die halt nicht nur, ja, und mir ist langweilig und ich bin alleine und jetzt habe ich Feuer gemacht, Dinger sind, sondern auch natürlich ein bisschen Kommunikation zwischen den Leuten, aber das verfehlt ja dann auch irgendwie so ein bisschen den ich bin alleine in der Wildnis-Dings, oder?
Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite hat man ja nach der ersten Staffel so gemerkt und so wie, also ich habe das auch in der Rezeption so wahrgenommen, dass für alle mehr oder weniger unerwarteterweise nicht der Survival-Aspekt an sich als größte Challenge sich herausgestellt hat, sondern
die Alleinsein.
Dieses Alleinsein, 7 Tage Alleinsein. Und es war ja ursprünglich, das war sehr unterhaltsam anzuschauen, aber es war, glaube ich, nicht so konzipiert. Das heißt, sie haben dann vielleicht in den darauffolgenden Staffeln versucht, diesen Survival-Aspekt mehr hervorzuheben und dadurch dann vielleicht diese Challenge ein bisschen rausgenommen.
Ja. Beziehungsweise
ist jetzt so eine Vermutung, ich weiß nicht, aber trotzdem, wie fandest du denn die erste Staffel, die du gesehen
geil,
hast?
Ja.
Geil, okay. Was war deine Lieblingsfolge?
Ich fand's krass, also ich fand's krass, ich glaube Lieblingsfolge, wahrscheinlich irgendeine, wo Fabio irgendwas, Fabio war auf jeden Fall
Stimmt,
Main
ist ja,
Charakter.
Ist, der hat ja der nicht mal die 7 Sachen mitgenommen.
Genau, der ist nur mit, alle haben es wahrscheinlich gesehen und kennen's, aber ich erzähl's jetzt nochmal, weil es schon 3 Jahre her ist.
Ja, ja.
Nur mit Feuerstahl und Messer reingegangen. Und die anderen haben halt alle 7 Gegenstände, unter anderem Seife und Zahnbürste und so. Sind dann reingegangen und hat sich dann aber dann später auch herausgestellt, als sie die Sachen abgeben mussten, sozusagen als Challenge, eigentlich braucht man wirklich nur Feuerstahl, Messer oder Machete oder was und Schlafsack, weil das war in Schweden und da war es halt kalt AF und dieser Fabio ist eben einfach mal ohne Schlafsack da reingegangen und hat sich dann unter so einen Stein Höhle mäßig, aber hauptsächlich war es einfach nur ein großer Stein, da hat er sich dann drunter gehockt, aber es ist halt nachts so kalt geworden, dass er einmal wirklich fast erfroren wäre einfach. Sagt er jedenfalls so und ich kann das irgendwie auch nachvollziehen. Ja, vor allem wie er also dann da diese Symptome beschreibt mit, dass er jetzt dann doch so langsam abnippelt. Und genau, der hat es glaube ich dann 6 Tage, also 5 Nächte geschafft und am 6. Tag morgens hat er dann abgebrochen, weil er halt das 2. Mal komplett unterkühlt war und dann halt gesagt hat, okay, beim 2. Mal lohnt sich's nicht. Das war auf jeden Fall krass. Dann natürlich ultra funny. der Typ, der am 1. Tag rausgeflogen ist, weil er einen Baum umgeschmissen hat.
Glaube ich, hieß der.
Und der Ast ihm auf den Kopf gefallen ist.
Ja.
Und er, glaube ich, sogar noch dabei gesagt hat, dass man aufpassen muss.
Ja.
Oder so. Und dann einfach so, oh nee, das blutet. Und das war schon krass. Erstaunlich viele Gefahrensituationen. Ich glaube, es waren dann tatsächlich 4 Leute, die rausgeflogen sind und 3.
Oh, ich merke gerade, dass ich mich an gar nicht so viel dran erinnere.
3 waren nur, ja gut, dann kann ich ja jetzt auffrischen.
Ja, ja.
3 waren dann noch drin. Ich glaube, Survival Martin. Den anderen.
Aber warte, Survival Martin hatte doch so mit am meisten Probleme mit
der Einsamkeit.
Ne?
Genau, der ist so ein bisschen
Stein da bemalt.
Genau, der hat sich Netflix auf den Stein gemalt.
Ah ja.
Und hat sich aber auch ein Sofa gebaut am Strand, das war ganz cool. Und dann, ja, von dem 2., der hatte so eine halb, relativ kahl geschorene Kopf. Und der hat sich so wie so ein Tremperbett gebaut mit so einem Moosdach, was dann überhaupt nicht funktioniert hat. Und irgendwie bei dem waren Mäuse in seinem Shelter sozusagen drin.
Der hat abgebrochen, oder?
Nee, der war auch noch.
Wer war denn das?
Das war, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Aber der hat sich am Ende dann noch, also sie mussten ja irgendwann mal ein Floß bauen und das hat dann keiner bis auf der Hauptdude geschafft.
Der nationalkonservative Fritz Meinecke.
genau. Und er hat dann aber tatsächlich dann nochmal sozusagen zum Ende hin irgendwie ein richtiges Floß gebaut, was dann auch wirklich funktioniert hat. Und damit ist er dann sozusagen zum...
Ah, ich weiß, wer das war. Das war doch der...
zum Boot gepaddelt und war dann einfach 2 Stunden hat er auf dem Wasser gewartet.
Ja.
Weil er nicht wusste, wann er abgeholt wird.
War das nicht der Typ, der am wenigsten Survival-Erfahrung hatte?
Nee.
So ein Berliner-Typ?
Ja, das waren viele Berliner.
Der auch sehr mit dem Nichtrauchen oder so gekämpft hat?
Weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall der eine, der, glaube ich, am wenigsten Erfahrung hatte, war so ein YouTuber, der auch direkt am 1. Tag abgebrochen hat, weil er...
Das war Dave.
Weil er Scheißerei gekriegt hat.
Das war Dave.
Ein Kotzerei.
Der ist jetzt, ich weiß nicht, ob der dadurch berühmt geworden ist oder davor schon war, aber der ist jetzt so ein Riesen-YouTuber.
Aber der war auch auf jeden Fall, also der war da schon.
Ja. Nee, aber der hieß Chris oder so.
Ja, Chris kann sein.
Das, den meinte ich aber.
Ja.
Der so war ein bisschen das so Berliner nicht. Atzenmäßig.
Ja, genau, ja. Der und Survival Martin waren beide so ein bisschen berlinerisch.
Ja.
Und ja, genau. Und dann eben noch der Fritz Meinecke, der einfach alles geaced hat da. Und dann war es irgendwie am Ende so ein bisschen weird, als sie diese Punktevergabe gemacht haben, wo Fabio eben dadurch, dass er halt auch so krank straight edge war, übelst viele Punkte gekriegt hat, aber dann halt ausgeschieden ist. Und dann irgendwie war so die ersten, ich glaube, der Marion und Chris hatten dann irgendwie so 14 Punkte und Meinecke hatte dann so 40 oder so. naja.
War dann dafür so hat er das Format doch erfunden.
Genau, deswegen war ja irgendwie so ein bisschen weird, dass er, also logisch, dass er dann da auch am meisten von holt, aber ja, naja. Aber es war cool.
Nice. War ja, glaube ich, insgesamt, das ganze Land war ja damals im Seven vs. Wild.
Genau, außer
Fieber.
Ich. Ja.
Ja, natürlich nicht alle, aber du weißt, was ich meine.
Ja,
der hat dann, glaube ich, auch schön, also die waren natürlich auch schon in einer blöden Situation, dass das bei der ersten Staffel so krass durch die Decke gegangen ist, dass die Erwartungshaltung dann natürlich immens war. Und also ich kriege jetzt nicht die gesamtgesellschaftliche Diskussion mit, aber ich lese immer so einem Subreddit, wo sich dafür auch darüber auch relativ viel ausgetauscht wird. Und da ist auf jeden Fall die Meinung so, dass das nach der ersten Staffel schon abgebaut hat.
Ja, hallo. Ja.
Wie ist jetzt, und die dritte Staffel, diese Teamstaffel, auch grundsätzlich als
also
ein
auch
bisschen zielverfehlt, glaube ich.
Ich glaube, Amazon hat das jetzt übernommen. Und von daher ist es dann auch egal.
Ja.
Oh, hier knackt es ein bisschen.
Bei uns an der Tür?
Nee, nee.
Ach so, ach ja, das Mikro hat gerade geknackt, ne? Habe ich auch gehört. Ja, das ist wahrscheinlich mein Rechner, der wieder die Aufnahme.
Wollen wir kurz checken, oder?
Wie willst du das jetzt checken?
Raw docken wir einfach.
What you hear is what you get.
Egal. Das ist Teil von der Raw-Sieben,
yes.
Die raw as fuck sind. Ja, das war auf jeden Fall eine Sache jetzt dann.
Nice. Ja.
Genau, also wie gesagt, krassester Moment, als dann Fabio rausgedingst ist. Was ich auch weird fand, der Typ, der den Baum auf den Kopf gekriegt hat, ist ja da geblieben.
Ja.
Aber als Ausgeschiedener und hat dann sozusagen kurz vorm Finale nochmal eine eigene Folge gekriegt, was mich ultra abgefuckt hätte, weil die, also wenn ich das jetzt wirklich so wochenmäßig chronologisch geguckt hätte, weil das war ja sozusagen die Folge vorm Finale, vorm Abholen und dann kam nochmal so ein Cliffhanger mit irgendwie diesem Telefonanruf und du willst jetzt wirklich einen Tag vorher nach Hause geholt werden? Ja, holt mich jetzt nach Hause. So, und das war der Cliffhanger sozusagen von der vorvorletzten Folge.
Ja.
Und dann hat man natürlich gedacht, als du denkst so, was, da bricht jetzt noch jemand ab, wirklich in der letzten Nacht?
Wer war das dann, Fabio?
Und nein, das war der Typ, das war dieser Niklas, der schon eh raus war und der dann halt in der vorletzten Folge eine komplette,
eine
komplette Folge gekriegt hat.
Meisten.
Und dann aber gesagt, der ist dann 7 Tage geblieben, aber
stimmt,
die letzte Nacht nicht.
Aber
der
ja nur, sich, weil er
eh
dadurch,
war.
Genau, aber das war, glaube ich, auch so die bewusste Entscheidung, weil er dann quasi das...
Genau, er hat halt gesagt, er macht das nur noch für sich und er wollte 7 Tage bleiben und ist dann halt nur 7 Tage und nicht 7 Tage und 8 Nächte, glaube ich.
Ja.
Oder waren es 7? Egal. Auf jeden Fall ist er die letzte Nacht, hat er dann geskippt und hat sich dann am letzten Tag noch so eine Tippi-Sauna gebaut, was ich irgendwie geil fand.
Ja, das ist auch noch die Folge, an die ich mich, glaube ich, am stärksten erinnere. Und hatte ich damals, glaube ich, auch so diesen Eindruck, dass er dann eigentlich dadurch, dass er vielleicht diesen Druck nicht hatte oder warum auch immer, das coolste Erlebnis dann hatte. Und ja, nach dem diesem Baum-Fail auch, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, solide Survival-Skills an den Tag
legte.
Der hat ja dann sich viel auf die Pilze gestürzt, glaube ich.
Ja, genau, der hat viel Pilze gegessen.
Und,
ich habe die Folge geskippt dann. Als ich
genau. Und dann noch diese Sauna oder diese Schwitzhütte
diese
da
Schwitzhütte.
Am Ende.
Ja, ist geil.
Ja, ja.
Toll. Aber das konnte er halt auch nur mit dem Schlafsack machen und da, also, da hätte er mal dann die Nacht nicht mehr geil drin schlafen können im Schlafsack, weil er nass gewesen wäre. Deswegen hat er das am letzten Tag gemacht, glaube ich.
Ah, okay.
Ja. Naja.
Toll, ja, ein Stück deutsche Entertainment-Geschichte.
Ja.
Ja. Ja, also auch da übrigens in diesem einen Subreddit, in dem ich unterwegs bin, wird auch gerne erwähnt, ich habe das noch nicht selber nachgeprüft, aber dass auch Fabio Schäfer, sag ich mal, gute Kontakte ins rechte Milieu pflegt.
Nein!
Also, ja, der hat da wohl, also wie halt.
Aber der macht doch irgendwie MMA und
diese
sowas.
Kampfsportbubble, wo man auch nicht drum rumkommt. Ich will mir jetzt überhaupt nichts unterstellen. Ich beschäftige mich auch null mit ihm.
Ja.
Aber irgendwie.
Aber weil das war auf
muss
jeden
halt
Fall
immer
der,
so, Kampfsport ist halt direkt auch immer Problembären dabei.
Mann. Weil der war auf jeden Fall der sympathischste von allen und auch der krasseste.
Ja.
Und ja, keine Ahnung, also der war schon, man war immer schon so, ja, nee, aber also Fabio ist krasser, so was, im Gegensatz zu den anderen.
Muss er ja auch sein, er ist MMA-Kämpfer, hallo.
Das war dann auch so, lustigerweise hat mir das nämlich die ganze Sache Tobi empfohlen, unser Politik-Tobi.
Ja, ja, ich erinnere mich.
Und hat dann eben genau auch so gesagt, so ja, am Anfang werden die halt vorgestellt und dann wird eben auch Fabio vorgestellt, der also ja, manchmal trete ich auch Leuten gerne die Fresse ein, oder? So, das kam so in seinem, kommt so in seiner Vorstellung. Yeah. Und dann stellt sich aber halt heraus, dass er so voll der liebe, nette Typ ist mit so einer sehr sanften Stimme auch einfach und so, oh ja, und jetzt mache ich das und ah ja, das wird schon funktionieren und ich habe richtig Bock und so. Und genau, stellt sich dann als der, finde ich, schon sympathischste von dieser Gruppe raus.
Der kann halt seine toxische Männlichkeit im Ring rauslassen und ist dann in sich ruhend.
Ja, ja, wahrscheinlich.
Aber hat man doch oft den Eindruck, auch wenn das so übelst, also oft wenn so aufgepumpte Leute und ich sag mal jetzt serious Kampfsportleute sind, glaube ich, oft in sich ruhend, weil sie irgendwie ein Ventil haben.
Ja.
Und dann eigentlich außerhalb des Rings sicher auch nette Typen.
Naja.
Also, Vermutung. Ich kenne auch keine persönlich.
Nächstes Mal, wenn ich einen sehe, frage ich.
Ja, wenn du in deinem Kampfsportstudio dir einer über den Weg läuft. Na schön. Ja, Fabian hat ja da auf jeden Fall unter einem Stein gelebt.
Ja.
Gewohnt quasi für 5-6 Tage. Was uns zum Thema des heutigen Sponsors bringt, nein, der heutigen Folge bringt.
Steinecke.
Okay, wegen Stein und Wohnen und leckeren Backwaren. Keine Werbung. Was tatsächlich wie immer stimmt, weil wir natürlich keine Werbung machen.
Ja.
Einzig und allein aus dem Grund, um die Impressumspflicht auf unserer Website zu umgehen.
Und damit
wir zu faul sind, eine GbR zu gründen.
So einfach Sachen reinschneiden können und sowas.
Ja, damit ich auch Schabernack. Hat schon wieder geknackselt gerade, ne? Ja.
Ist immer gut, wenn man das dann auch nochmal so sehr direkt anspricht, weil die meisten Leute checken das nicht.
Ja.
Ist egal, aber das ist auch immer so. Also kennst du das? Bei sehr vielen Podcasts wird immer gesagt, oh, jetzt klingelt aber hier der Glockenturm oder oh, hier wird aber jetzt gebohrt. Man hört es nie.
Beim Bohren hört man es sehr oft nicht.
Nie in dem Podcast. Und es ist immer so, oh, wow, das war jetzt aber laut.
Ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Nichts. Ja.
Ja, naja.
Ach, ist doch nett. Ist doch nett. Wir haben es ja auch schon oft gemacht. Weißt du noch, als wir im Berghain Backstage aufgenommen haben?
Ja.
Ja, hat man das auch nicht gehört.
Ja. Stimmt. Ah, doch, so ein bisschen. Da hat man ein bisschen gehört. Aber nicht so krass, dass man es hätte ansprechen müssen. Naja.
Ja, wahrscheinlich.
Ich lese.
Nele. Die liebe Nele hat, wir erinnern uns, ja wirklich Redakteursarbeit en
Nel.
Ja, also super krass uns hier unter die Arme gegriffen mit Content. Und heute wollen wir übers Wohnen reden. Vielleicht auch im Besonderen um das interessante Feld oder die gedanklichen Gedanken zu dem Feld zwischen alleine wohnen oder in einer Partnerschaft, Schrägstrich in einer WG, zusammenwohnen zu machen. Warum sollte man das eine tun oder das andere? Wo stehen wir da auch?
Und wo steht da unterm Stein versus unterm Tarp wohnen?
Genau, sowas. Alles Mögliche. Und da möchte ich jetzt natürlich die Runde eröffnen mit der Frage, Max, wie wohnst du denn? Wenn du es beantworten möchtest.
Ich glaube, das kam auch schon öfter im Podcast.
Wahrscheinlich kam es auch schon öfter.
Momentan natürlich immer noch in einer WG. Auch schon, glaube ich, in einer etwas älteren WG.
Was meinst du mit älter?
Älter meine ich so keine Studi-Anfänger mehr. Und also, es sind schon noch Studenten, aber sage ich mal, am Ende der Studentenzeit beziehungsweise spät angefangen und alle außer ich.
Mhm. Aber
ich tue schon mal lochen wie so ein Achtarmiger. Und WG-Leben.
Da stellt sich jetzt für mich direkt die Frage. Die meisten Leute ziehen ja dann doch zum Studieren in eine WG. Ja. Wo meistens der Grund da ist, man ist in eine neue Stadt, man erhofft sich davon natürlich in gewisser Weise ein soziales Umfeld, aber vor allem einen bezahlbaren Wohnraum, ja, wo man vielleicht auch überhaupt einziehen kann, weil wenn man ja jetzt irgendwie studiert, dann hat man oft nicht viel Geld, mhm, und Vermieter wollen oft Nachweise, dass man Geld hat, damit sie einen einziehen lassen in die Wohnung.
Diese und
warum das dann besonders oft Studierende sind, erkläre ich mir dadurch, dass es erstens jetzt so in Deutschland so einen gewissen Ruf hat und dann aber auch, dass man dort verhältnismäßig oft in eine andere Stadt zieht, um zu studieren.
Mhm. Generell auszieht
vielleicht für eine Ausbildung, die oftmals, aber ich habe keine Daten, das ist nur so ein Gefühl, die oftmals eher im schon bekannten Umfeld macht. Aber ich denke, man darf sich auch sagen, dass also es gibt sicher auch genug Leute, die für eine Ausbildung in eine WG ziehen. Aber es ist oft immer dieser Zeitpunkt nach der Schule, wo man halt noch keine Kohle hat, irgendwo in einem neuen Umfeld oder einer neuen Örtlichkeit sich bewegt und dort günstig wohnen müsste. Und du hast ja gerade gesagt, du bist schon am Malochen wie ein Achtarmiger. Und da frage ich mich jetzt natürlich, warum bist du denn nicht wieder aus einer WG ausgezogen, als du dann das Geld hattest und vielleicht auch das soziale Umfeld?
Ja, ich glaube, also vielleicht so ein bisschen Background-Story. Als ich angefangen habe zu studieren, war ich das erste Jahr, glaube ich, so einer klassischen Studentenheim-Studio-Einzimmer- Wohnung.
Ich erinnere mich, ja.
Sehr ranzige, nicht sehr ranzig, aber es ist halt so eine Studentenheim-Einzimmerwohnung. Man kann sich das schon vorstellen.
So einer, du hattest doch auch so eine richtig schöne Badkabine,
genau,
so im Zimmer drin.
Ja,
quasi.
Einfach, ja. Genau, man kann sich vorstellen, ein großes, also ein normal großes Zimmer, wo so eine, einfach ein Teil abgetrennt ist, wo dann so ein Mini-Hotel-Bad sozusagen drin ist, aber
ja,
nicht auf Hotelstandard, sondern einfach halt mit so einem kleinen Waschbecken und einer kleinen Dusche und das war's. Also dazwischen auch kein Platz mehr oder irgendwie sowas, sondern einfach diese beiden Sachen in diesem abgetrennten Teil des Raums.
Mhm.
Und dann sozusagen der Teil, der dann abgetrennt wird durch diesen Teil, wird dann als Küche funktioniert. Das ist dann sozusagen diese Nische, die dadurch entsteht, wo dann normalerweise ein Herd, glaube ich. Ofen gab es natürlich nicht, aber Herd.
Echt? Gar kein Ofen?
Nee, kein Ofen.
Lol. Mikrowelle?
Habe ich dann gehabt, ja, ja.
Ah, die hattest du mitgebracht?
Ja, habe ich mitgebracht.
Ah, ja, okay.
Ja, ja, ja. Sonst hätte ich keine, ich habe dann so ein Grill-Mikrowelle
kein
gehabt,
Ofen,
wo man Tiefkühlpizza drin machen konnte.
Aber
was die räudigste Tiefkühlpizza war.
Oh ja, die Mikrowellenpizza.
Weil die einfach nur so Labo
ist.
Ja,
die ist halt nicht dafür gemacht.
Ja, ja.
Aber ich hab auch früher ab und an mal in der Mikrowelle gemacht.
Ich meine, ich sag mal so, es gab so 10% von den Mikrowellenpizzen mit dieser Labo-Konsistenz waren geil, weil manchmal
wirklich?
Ist es einfach, ja doch, manchmal ist es geil. Manchmal ist es so dieses so labrige, manchmal hast du Bock da drauf, aber 90% der Zeit ist halt, naja.
Okay.
Aber dadurch, dass ich mir ja eh nicht so viel aus irgendwie Genussessen mache, sondern das ist für mich eher so ein Muss.
Bist du so einer, der dann auch, wenn es möglich wird, dann sich nur noch von Paste, Nährstoffpaste ernähren würde?
Naja, mach ich ja jetzt schon. So. Also wenn Nährstoffpaste, Nudeln mit Pesto oder Nudeln mit Pesto
ist aber fast das Gleiche.
Und Tiefkühlpizza ist, dann war das jedenfalls damals so, heute ist das nicht mehr ganz so. Tiefkühlpizza ist nur noch sehr selten geworden. Nudeln mit Pesto tatsächlich.
Ich esse zurzeit wahnsinnig viel Tiefkühlpizza.
Oh, krass.
Ist, ja, nicht mehr so Bock zu kochen irgendwie zurzeit.
Ja, ja. Auf jeden Fall, damals natürlich die Ausrede, gab nichts, kein Platz zum Kochen, kein Platz zum wirklich Einkaufen, sondern man hatte auch nur so einen Mini-Kühlschrank und kein Geld, diese Trifaktor.
Mhm.
Naja, auf jeden Fall habe ich dann da gewohnt und gehaust und dann kam irgendwann, hat sich herausgestellt, dass wir alle lustigerweise unser halber Studiengang irgendwie in einem so einem Haus gewohnt hat, wo unter anderem du auch gewohnt hast.
Richtig.
Und wir kannten uns aber schon vorher durch den Studiengang. Und dann hat sich herausgestellt, dass da jemand auszieht und ich dann in einer von diesen WGs in diesem Haus, wo ungefähr unser halber Studiengang, jedenfalls unsere Clique aus dem Studiengang gewohnt hat, mit rein kann. Und dann bin ich da mit reingezogen und habe dann gemerkt, wow, WG ist ja voll geil. Man hat die ganze Zeit Leute um sich rum. In diesem Fall waren es ja auch noch sehr viel gleichgesinnte Leute, mit denen man eh schon zu tun hatte. Ja. Was natürlich mega perfekt ist und dann über irgendwie einfach so 3 Etagen verteilt. Also so das ganze Haus theoretisch. Mhm. Es war dann eher so von einem, in Anführungszeichen, Wohnzimmer ins andere, so mit Pantoffeln einfach nur gehen. Und genau, das war eine ziemlich coole Erfahrung auf jeden Fall. So, wir hatten eigentlich so gut wie nie irgendwelche Probleme mit unangenehmen Leuten, würde ich mal so sagen, in der WG.
Nee. Aber sag erstmal, da habe ich dann vielleicht auch noch 1-2 Takes dazu.
Und das ging dann auch die restlichen Studienzeit gut.
Ja.
Und ich bin da geblieben und das war cool. Und da habe ich irgendwie so sozusagen den WG-Spaß gewittert.
Mhm.
Und seitdem habe ich halt dann auch immer probiert, klar, wenn man in eine neue Stadt zieht, ist es halt auch mega vorteilhaft, irgendwie in eine WG zu ziehen, weil das eben günstig ist und du direkt einen Anker hast an Leuten, wenn es nicht gerade so eine ultra krasse Zweck-WG ist.
Mhm.
Aber ich dann auch schon geguckt, dann bin ich zum Beispiel nach Berlin und da war ich dann auch wieder in einer WG, die ziemlich cool war. Und dann jetzt hier in Leipzig halt auch wieder. Und ja, das waren halt wirklich dann auch immer so WGs, wo es eben ums Zusammenleben ging. Und deswegen hatte ich da bisher noch keinen großen Grund, mich davon zu verabschieden.
Ja, sehr schön. Also man könnte quasi ja dann zusammenfassend sagen, du, naja, es hat sich erstmal so ergeben und da hattest du dann eine schöne Erfahrung und dann hat man sich gedacht, ja, WG ist ja irgendwie die Wohnform, oder?
Ich muss auch sagen, ich hatte echt bisher mit meinen ganzen WGs sehr viel Glück, weil ich dann auch viel andere Sachen gehört habe und so.
Mhm.
Und bei mir lief es eigentlich bis auf vielleicht 1-2 Ausnahmen, sehr geschmeidig. Was mich dann natürlich dazu bewegt, auch in dieser WG zu bleiben. Und mir nicht was Eigenes zu suchen, weil es nur noch nervt.
Mhm. Ja, spannend. Aber ich würde sagen, bei mir ist es ähnlich gewesen. Mit dem Unterschied, dass ich jetzt nicht sagen würde, ich hatte immer wahnsinnig viel Glück mit meinen WGs. Dazu vielleicht kurz, also ich habe auch, seit ich von daheim ausgezogen bin, vor über 10 Jahren jetzt, bis heute durchgehend in WGs gewohnt. Und es stand nie wirklich für mich zur Debatte. Ich habe nie ernsthaft drüber nachgedacht, nicht in der WG zu wohnen, ehrlich gesagt. Das war immer so, ich kann meine Gedanken jetzt nicht mehr so genau mir ins Gedächtnis rufen von vor 11 Jahren. Da war es vielleicht auch so ein bisschen so, jo, ich habe jetzt 2 Freunde aus der Schule noch, wir wollen in die gleiche Stadt zum Studieren.
Mhm.
Und dann lass uns doch eine WG gemeinsam gründen.
Das ist natürlich
perfekt. Aber das zum Beispiel, das war schon mal so in der Rückschau vom WG-Leben her, hatte auf jeden Fall auch seine schöne Seiten, aber auch viel Konfliktpotenzial. Und habe dann auch nochmal die Stadt gewechselt, dann zum ich habe da ein Jahr studiert, dann abgebrochen und dann eben auch nach Mittweida, wo wir uns ja dann auch kennengelernt haben und wo ich dann auch in diesem Haus gewohnt habe. Mhm. Und ich sag mal, da bin ich dann jetzt auch nicht ungern wieder ausgezogen. Also auch wenn ich mich mit den Leuten bis heute gut verstehe. Aber vom Zusammenwohnen habe ich da eigentlich schon gemerkt, oh ja, es gibt unterschiedliche Vorstellungen vom Zusammenwohnen und man muss sie natürlich unter einen Hut bringen. Und trotzdem habe ich mir, also das war nie eine ernsthafte Überlegung, dass ich dann zum nächsten Studium nicht in eine WG ziehe.
Ach so.
Also, dass ich da alleine wohne oder so, sondern da, es war irgendwie, ich habe da auch nur nach WGs geguckt, beziehungsweise in dem Fall, das ist ja eine kleine Stadt, gab's, ich glaube, ich weiß nicht mal, ob ich damals WG gesucht überhaupt schon kannte, aber da wurden ja diese Zimmer in dieser WG einzeln vom Vermieter
vermietet. Ja, das war auch krass, ja.
Ja. Und so bin ich da drauf gekommen. Und auch danach, genau, das war dann eine sehr schöne Zeit, wo ich auch sagen würde, das hat mir dann erst so richtig gezeigt, wie schön eigentlich WG-Leben sein kann, so ein gemeinschaftliches. Und das habe ich teilweise dann auch danach gehabt, auch in meiner jetzigen WG. Aber ich hatte auch immer wieder zumindest einzelne Mitbewohnende, wo ich, mit denen ich nicht so gut klargekommen bin und die dann auch das ein oder andere Mal mit der Hauptgrund waren, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt mir wieder eine andere WG suchen. So, dass man, also wie als ob man so einem Idealzustand hinterherläuft, den es in der Realität wahrscheinlich nie geben kann, aber den man trotzdem immer sucht. Und bei mir ist jetzt das Interessante, es ist nicht deswegen, weil ich würde sagen, ich persönlich bin darüber auch sehr menschlich gereift und kann jetzt viel besser als früher, glaube ich, auch so akzeptieren, wenn eben Leute andere Vorstellungen vom Zusammenleben haben. Oftmals, wie banal es auch klingen mag, geht es ja da um Sauberkeit und Putzen und so. Und ich glaube, da hat mir das WG-Leben auch wirklich viel gebracht, dahingehend kompromissbereit zu sein. Aber trotzdem ist jetzt zum ersten Mal seit über 10 Jahren, im letzten Jahr so ein bisschen, in mir immer stärker der Wunsch herangereift, doch mal alleine zu wohnen. Und ich bin selber noch nicht ganz dahinter gestiegen, aber ich finde es sehr spannend, dass das jetzt so passiert ist. Ja. Weil auf dem Papier ist die WG, in der ich jetzt wohne, auch eine der besten. Wir haben da ein schönes gemeinschaftliches Zusammenleben. Natürlich gibt es da auch ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen und Charaktere, wo man vielleicht sagt, ja, es ist nicht alles perfekt, aber das ist ja auch ist es ja eh nie. Ja. Aber bei mir ist es eher so, ich fühle mich jetzt langsam bereit, alleine zu leben.
Ja.
Wo ich davor immer dachte so, nee, das ist nichts für mich.
Ja.
Ich weiß ja gar, also ich hörte das irgendwie, ja, das war sehr unkonkret. Das war immer so, das ist nichts für mich. Dann in den Jahren davor dann, also vor jetzt letztem Jahr, war es dann viel so, ja, alleine leben würde ich nicht packen, wegen mir fehlen dann soziale Eingliederungen, die ich aus meinem eigenen Antrieb mir dann in der Menge wahrscheinlich nicht holen werde. Und jetzt, wo ich nicht genau weiß, was eigentlich passiert ist, fühlt es sich so an, dass ich das jetzt auch hinkriegen würde und dass es jetzt der richtige Schritt für mich ist. Und deswegen gucken wir mal, wie das dann auch in der Realität wird.
Ja.
Aber ich finde diesen Shift, den ich hatte, vielleicht ist es tatsächlich, weil ich 30 geworden bin.
Ja, ja.
Das ergibt ja gar keinen Sinn.
Nee, das macht alles.
Wirklich?
30 ist einfach, also ich bin mittlerweile der Meinung, dass ab 30 irgendwie so ein Schalter umgelegt wird im Gehirn und im Körper generell. Und der Schalter bedeutet Schmerzen an.
Du meinst so Altersbeschwerden-Schmerzen, oder was?
Ja, Altersbeschwerden.
Ach, come on.
Und man muss nur noch irgendwie so kämpfen ums Überleben. So ab 30 musst du so gucken, wo du bleibst. So, da ist so die Airbags abgeschaltet, sag ich mal.
Hey, ohne Witz, finde ich gar nicht.
Naja, ist ja, darum geht es ja jetzt. Aber
vielleicht
auch
bin ich noch nicht lang genug 30.
Auf jeden Fall, lustige Sache, als wir letztens, also auch schon wieder ein bisschen her, aber einen neuen WG-Mitbewohner, Mitbewohnerin gesucht haben, habe ich dann auch gesehen, ein Pärchen, glaube ich, die aber gesagt haben, ah ja, alleine leben ist jetzt doch gar nicht so geil und wir suchen wieder eine WG. Und da war
als
dann
Paar.
Das war dann eben nicht ganz so klar, ob dann, ich glaube, also die weibliche Person hat das da geschrieben und es war dann nicht ganz so klar, ob sie jetzt nur alleine dann Zimmer sucht und die einfach wieder getrennt wohnen oder ob sie halt zusammen wohnen, was es natürlich auch gibt, wo es auch Anfragen gibt für so ein Doppelding. Genau, ich glaube, man muss, also es ist schon klug sozusagen dann zu sagen, okay, wenn ich jetzt eher mal Bock habe, alleine zu wohnen, das dann auszuprobieren, Aber es gibt halt dann auch immer wieder die Möglichkeit zu sagen, ah ja, war jetzt doch nicht so geil. Ich guck mal wieder, dass hier eine WG reinkommen.
Ja.
Ja.
Das kann man natürlich machen. Ne? Es ist ja, man kann immer umziehen. Aber ja, da würde ich auch sagen, je älter man wird, umso schwerer fällt einem das.
Ja. Ich fand halt auf jeden Fall kurios, dass es wirklich halt so ein Pärchen, das jetzt gesagt hat, ah nee. Weil
die haben als Paar zusammen gewohnt. Nicht jeder alleine.
Nee, als Paar zusammen.
Weird.
Und dann halt wieder, uns fehlt der Kaffee.
Wobei, es ist auch nicht weird, weil...
Ja, es ist halt so ein Tryout-Ding, ne? Und dann, wenn man aber die letzten 10, 15 Jahre, 10 Jahre, in so einer Konstellation gewohnt hat und dann plötzlich ist halt die Wohnung immer halb leer.
Das kann natürlich auch ein ganz schöner Schock sein, ja. Ne? Kulturschock. Ja. Es gibt ja immer, man trifft ja auch immer wieder auf Leute, die so kategorisch sagen, WG, das ist nichts für mich. Ich habe da auch nie drüber nachgedacht und immer nur alleine oder dann halt mal mit Freund, Freundin zusammen gewohnt.
Oder nur und so Zweck-WG und möglichst schnell wieder raus.
Ja, das vielleicht auch, aber es gibt, glaube ich, auch Leute, für die das einfach nicht in Frage kommt.
Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ja.
Und die das dann nicht mal in der Zweck-WG gemacht haben. Und da frage ich mich immer, oder frage ich auch jetzt dich, ist das, also haben die Leute Angst davor und gäbe es auch für die Möglichkeit, dass die dann, wenn sie es mal ausprobieren würden, eine so schöne WG-Erfahrung machen, dass sie sagen so, ja, es ist doch eine valide Form des Wohnens, oder gibt es einfach auch Leute, für die das nix ist?
Ich glaube, es gibt safe Leute, für die das nix ist. Weil man muss auf jeden Fall Abstriche machen, gerade was so Sauberkeit und...
Aber geht auch, vor allem in älteren WGs, finde ich, geht das wirklich.
Ja, ja,
ich meine, unsere beiden WGs, also, ist ja jetzt kein Vergleich mehr.
Genau. Also
zu
es geht
früher zum Studium.
Genau.
Das war eigentlich eine Drecksputze, ey, ohne Ende. Das war. Hui.
Ja, aber ich meine, also man muss halt auf jeden Fall, auch wenn es bei so erwachsenen WGs, arbeitenden WGs eigentlich relativ machbar ist, man muss auf jeden Fall irgendwie einen Konsens finden, weil. Mhm. Ganz gleich sind diese Vorstellungen eben nicht. Und da gibt es, glaube ich, wirklich Leute, die treibt es dann zu Weißglut, weil eben genau dieser Konsens schon zu viel ist und es nicht genau so gemacht wird, wie sie das denken. Und gibt es hundertprozentig. Und ich glaube, für die Leute, die sich halt einfach nicht auf Kompromisse in so einer Richtung einlassen können.
Weil es auch wollen ist, oder? Wenn es jetzt keine wirkliche pathologische Störung ist, dann...
Ja, wollen,
dann ist es
ich
doch
weiß nicht, aber wenn du dann immer die ganze Zeit
in
die Wohnung kommst und dich unwohl fühlst, ist doch scheiße, das hat ja nichts mit wollen zu tun, das ist ja einfach nur dein Gefühl.
Naja gut, aber dann kann man natürlich auch wieder fragen, warum fühle ich mich jetzt so?
Ja,
okay, weil es so dreckig ist.
Musst du ja auch nicht, kannst auch einfach sagen, ich finde das hier doof und
wohne
lieber so,
das
dass ich sozusagen Herr oder Dame des Hauses bin. Ja. Naja, also ich glaube, die gibt es auf jeden Fall. Andererseits, was ich glaube, es gibt auch noch die Hürde, dass man halt noch nie in einer WG gewohnt hat. Bei mir war das ja jetzt zum Beispiel relativ easy, dadurch, dass ich das halbe Haus schon kannte, wo ich reingezogen bin und generell immer die Hälfte der Zeit da abgehangen habe, war das die Hürde quasi nicht vorhanden. Aber für Leute, die jetzt wirklich zum ersten Mal das suchen und halt nicht komplett so sozial aufgeschlossen sind, für die ist es, glaube ich, dann gar nicht so einfach, einfach mal so diesen Schritt zu wagen und einfach mit so Randos zusammen zu wohnen.
Hey, ich glaube, da sagst du ja echt was. Weil bei mir war es ja auch so, dass ich so die erste WG-Erfahrung war ja mit Freunden, die ich kannte. Und auch in Mittweida, das war ja dann dadurch, dass die Zimmer einzeln vermietet wurden, bin ich auch ohne WG-Casting da eingezogen.
Genau, ja.
Und jetzt, wo du es sagst, ich glaube, mich daran zu erinnern, dass ich tatsächlich dann auch vor WG-Castings Schiss hatte.
Ja, kein Bock.
Und dann, also die ersten richtigen WG-Castings hatte ich dann, als ich zu meinem Praktikum ein halbes Jahr in eine andere Stadt gezogen bin. Aber da ging es dann schon. Da war ich dann, da hatte ich dann, glaube ich, schon genug Selbstbewusstsein, was Zusammenleben mit anderen angeht.
Genau.
Aber ohne dieses Reinsliden, direkt damit anfangen, vor allem, stell dir jetzt mal vor, wenn du dann in so eine große, begehrte Stadt wie Berlin ist natürlich immer der absolute Extremfall, aber lassen wir auch mal Leipzig, wo du dich ja auch immer durchsetzen muss gegen eine große Anzahl.
Auf jeden Fall, ja.
Und da dann so, also es ist ja nicht nur das Alter, sondern du hattest noch keine Erfahrung im Alleinewohnen, hast dich da erstmal trauen,
ja,
die ganzen Leute da anzuschreiben und dann ja auch, vor allem weil es Erstis ja oft besonders schwer haben,
ja,
in WGs einzuziehen.
Zu Recht.
dann auch mit wahnsinnig vielen Absagen erstmal leben,
ja,
musst.
Ja.
Aber es ist vielleicht, ja, es kann man dann ja eigentlich auch nur jedem empfehlen, dass man, wenn die Möglichkeit besteht, man vielleicht nicht die erste WG-Erfahrung so hardcore, sage ich jetzt mal, macht mit WG gesucht und Anschreiben und Castings, sondern vielleicht entweder guckt über sowas. Ich meine, es gibt ja in Studentenwohnheimen auch immer WGs, die sich dann zumindest mal eine Küche teilen.
Mhm.
Und also über sowas oder halt mit bekannten Freunden und Bekannten die erste WG vielleicht selber gründet. Aber das stimmt natürlich. Der Einstieg ist gar nicht so leicht.
Ich glaube, was momentan für mich so ein Optimum wäre, also weil ich ja auch eine Partnerin habe, dass ich mit meiner Partnerin zusammenwohne, aber in so einem Gemeinschaftshaus.
In der WG.
Wo,
oder
nein,
in so
nicht
einem Hausprojekt
in der WG. Genau, ja.
Ah.
Auf dem Hof, ne? Der klassische,
ja, ja.
Irgendwann holen wir uns einen Hof, alle zusammen als so wie noch Gruppe. Und jeder hat da seine eigene Butze drin so und kann sich da zurückziehen und ausleben, aber wir sind ganz nah,
ja, ja,
aneinander dran und können halt trotzdem diese Gemeinschaftsküche, Gemeinschaftskaffee haben und,
ja,
und dann auch so ein bisschen gestalten da. Das wäre
dieser Gedanke, der ist ja auch wirklich,
aber auch
wie so ein Virus in unserer,
ja,
sowohl Altersgruppe als auch vielleicht Weltanschauungsgruppe, oder? Mhm. So, alle träumen
aber macht
doch
ja auch
davon.
Aber macht ja auch voll Sinn, weil du dann halt mit deinen Nächsten einfach so nah wie möglich,
ja,
aber nicht zu nah zusammen bist und eben trotzdem deine Privatsphäre hast, beziehungsweise den Raum, den du dann irgendwann brauchst, weil du älter wirst und mehr.
Irgendwann
stinkst. Kommen da ja auch Kinder und so.
Ach so, ja.
Ja, und weil man stinkt, genau. Ab 30 musst du so Essig unter die Arme dir machen, weil da wird's schlecht.
Ja.
Ah, ja.
Ja, ja, das stimmt natürlich. Mhm. Aber trotzdem gibt es, glaube ich, viele, die jetzt auch in diesem Jahrzehnt, also ich sehe mich da auch als Teil einer gewissen größeren Strömung, so die auch nach dem Studium erstmal das WG-Wohnen für sich entdeckt hat und dann aber doch irgendwann ins alleinige oder partnerschaftliche normale Wohnen, sag ich mal, übergeht. Aber natürlich trotzdem diesen Traum geträumt hat vom Hausprojekt. Aber ich glaube, da gibt es nicht so viele, die das dann wirklich machen.
Nee, gar nicht.
Ah, ja.
Ich glaube auch gar nicht. Ja, ich hatte letztens im Briefkasten einen Zettel von jemandem. Wir wohnen gerade sozusagen in so einem Block, die alle einen so einem Dude, der in Potsdam wohnt, gehört. Und was irgendwie auch ganz praktisch ist, weil es für diesen kompletten
ja auch
Block einen Hausmeister gibt, an den man relativ easy rankommt und es eine riesige sozusagen Haus-Chat-Gruppe gibt oder nicht nur für ein paar Häuser halt, die alle da zu diesem Block gehören und auf jeden Fall da in dieser Hausgruppe haben dann Leute reingeschrieben beziehungsweise haben dann auch so einen Flyer gemacht, die wollen jetzt gerne sich ein eigenes Haus kaufen, richtig, mit hier Finanzierung und so. Und so klassisch Hausprojekt, Genossenschaft,
ja,
oder sowas.
Ja.
Da so ein Haus.
Eigentümergemeinschaft.
Genau. Und
was aber
haben dann sozusagen
so
nach Geld gefragt.
Ja.
Und Alter, also allein die Fotos da sahen schon irgendwie so nicht so. Die sahen schon so aus, als würde es da jetzt schon Grüppchenbildung geben, so. Dass so zwei von fünf Leuten da irgendwie eigentlich gar nicht so da reinpassen, schon da Bock drauf haben, aber irgendwie so,
wie anhand des Flyers.
Anhand des Flyers, nur anhand des Fotos. Und ja, und dann ist es ja auch oft so, also ich habe da jetzt schon ein bisschen öfter von gehört, auch von Freunden, Es scheitert dann, glaube ich, immer tatsächlich daran, dass dann irgendwie, klar, die irgendwie kriegen sie es dann finanziert und dann schaffen sie es, aber dann muss direkt irgendwie jemand ausziehen, weil da sich der Job verändert hat und sonst wie noch. Und dann wird das alles ultra komplex und schwierig mit hier Genossenschaftsanteilen und so eine Scheiße. Und dann erstmal jemanden zu finden, der bereit ist, damit so viel Geld einzusteigen wieder und so. Und ah,
ja, ja.
Schwierig.
Also diese Aufrufe, die kenne ich auch. Dass es von ja oft schon hausprojektmäßig bewohnten Häusern, wo dann irgendwann auf einmal ein Eigentümer, der sich ewig nicht gekümmert hat oder das quasi diese Hausgemeinschaft überlassen hat, dann doch kommt und entweder das Haus verkauft oder auf einmal meint, das doch sanieren zu müssen oder was auch immer, dass sich dann oft so Gruppen bilden, die, die das, diese Immobilie, in der sie vielleicht schon wohnen, dann in so ein gemeinschaftliches Hausprojekt überführen sollen. Aber
das ist auf jeden Fall,
ob das so oft erfolgreich ist, weiß ich auch nicht.
Big Boy Commitment.
Müsste man auch mal gucken. Es gibt also auch hier in Leipzig ist gerade so ein naja, es ist sinnlos jetzt das jetzt zu sagen. Aber also ich habe da jetzt gerade ein konkretes Beispiel auch im Kopf, die auch in ihren Flyer geschrieben haben, dass jetzt quasi bis Oktober 24 dem jetzigen Eigentümer, wenn sie dem ein Nutzungs- und Finanzierungskonzept vorlegen können, dass der das den Haus, dieses Haus bevorzugt verkaufen würde. Und die wollen da genau auch dann so ein Hausprojekt draus machen. Und ja, muss ich mal verfolgen, ob das, ob das da was wird. Weil wenn das allzu gemeinschaftlich organisiert ist, habe ich das Gefühl, dass man dann oft auch dran scheitert.
Ja, ja.
Da braucht man dann fast echt schon, was ja sicher auch den komplizierten Bestimmungen in Deutschland geschuldet sein mag, aber da habe ich dann das Gefühl, da braucht man eher schon jemanden, der sich da dann professionell, oder indem man das auslagert in gewisser Weise. Ja. Also eine Verwaltungseinheit. Ja. Eine Hausverwaltung.
Die das dann sehr professionell
abwickelt und wo man dann eben auch vielleicht sowas machen kann, wie man kann dann auch, wenn sich die Lebensumstände ändern, unkompliziert ausziehen und dann kann jemand Neues da einziehen. Wie quasi eine Vermietung einfach. Ja, shit.
Genau.
Ja, ist schon tragisch, weil ich habe das Gefühl, wir reden beide gerade so davon, als ob die, also in einer Utopie gewisserweise, oder also die Vorstellung zumindest einer WG ist ja eigentlich das ideale Wohnen. Sowohl alleine als auch mit Partner. Okay, muss jetzt vielleicht nicht eine WG sein, aber von einem so einem gemeinschaftlicheren Wohnen, als man es tut, wenn man normal in einer Wohnung lebt.
Ja. Abgeschnitten. Mit Randos im Haus.
Und ja, was ist jetzt die Konklusion daraus? Es ist auf der einen Seite schade, dass sowas dann oft an der verwalterischen Realität schon zerbricht und wirft natürlich die Frage auf, warum sich dann doch so viele Leute dagegen entscheiden. Wo jetzt mir natürlich wieder nur einfällt, ja, das, wir sind da wieder in so einer Bubble drin. Das sind halt so diese ja, halt so linke, junge Leute eigentlich, die sowas abfeiern. Und wenn man aber nicht in dieser Bubble oder nicht in diesem Spektrum drin ist, dann kann man dem auch gar nicht so viel abgewinnen. Und das ist vielleicht auch nicht das, was man vom Wohnen dann und vom Leben auch möchte. Aber wo ich wieder sage, das ist falsch. Das eigentlich möchte der Mensch, das menschliche Wesen, natürlich gibt es da immer Ausnahmen, aber eigentlich möchte der doch ein gemeinschaftliches Zusammenleben. Und solche WGs oder auch Hausprojekte können einem das ja ermöglichen. Und es ist einfach so ein, okay, das soll man jetzt nicht negativ verstehen, aber in gewisser Weise ein fehlgeleitetes Weltbild, das man hat. Wenn man dann irgendwie sagt, nee, aber ich will ja nur meine vier Wände für mich alleine haben und mich da auch rücksichtslos verhalten können und dass mich King da niemand stört und dass Castle. Ich dann, ist dann wieder diese don't tread on me liberale, libertäre Mentalität. Ja, wo man dann immer wieder, das hatten wir auch schon im Podcast, an diesen Konfliktpunkt kommen, inwieweit Liberalismus für einen gesellschaftlichen Zusammenhalt funktionieren kann. Und das kann man dann auch auf dieses kleine Wohnen runterbrechen. Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt mal alleine wohnen. Ja.
Finde ich sehr schöner Satz, Wortkonstruktion hier. Leben in WG in Prozent in Deutschland rückgängig.
Ja.
Und zwar was? 2019 4,89% und 2023 4,55%. Also glatte 4.
Unter 5% 0,4. Aller Haushalte sind WGs, ja, quasi.
Aha. Ist das jetzt viel oder wenig? Ich glaube, also im Vergleich zu anderen Ländern, tja, bestimmt viel, weil in Deutschland halt dieses WG Ding einfach groß ist, was, glaube ich, in ganz vielen anderen Ländern einfach überhaupt nicht so ist. Was ich auch krass finde, dann Leute, die dann so im Ausland studieren, plötzlich bei irgendwelchen Omas oder
ja, so wie es hier früher war.
Ja, ja, genau. Eigentlich.
Mein Opa hat immer noch erzählt, dass er, das war im Endeffekt auch eine WG, aber wo er, also wo, das waren ja dann immer Witwen, die dann Zimmer vermietet haben.
Genau, ja.
Oder alleinstehende Frauen.
Genau, die dann aber auch gekocht
ja,
haben und alles.
Ja, das ist so krass, ja, oder? Und die dann den Haushalt für die männlichen Studierenden, die dann da irgendwie saßen und gelernt
haben.
Kein
Damenbesuch.
Ja, genau. Und so ist es aber ja in vielen anderen Ländern immer noch. Also jetzt nicht dieses Witwen-Ding, ja, aber dass halt dann, ja, irgendwelche Familien oder Leute, die Zimmer frei haben, die dann an Studenten, Studierende vermieten. Mhm. Und man da, wie war das beim Dauergast? Der war ja in, im Auslandssemester in Schweden.
Ja.
Pablo übrigens, der Dauergast Pablo. Mit
dem der auch
doch
wieder
eigentlich
hier
auch
sitzt, aber halt gerade das Mikro kaputt ist.
Ja, der. Aber
sorry, Pablo.
Den könnten wir ja auch nochmal zu einer der 7-Tagen-Folgen akquirieren. Oder sollten wir mal machen. Der hatte, der konnte selber kochen, oder? Aber der war nämlich in genau so einem Zimmer von so einer Familie, die das halt irgendwie frei hatte. Und so wie wir das wahrgenommen haben, schien das gängige Modell in Schweden zu sein für alle Studierenden und eben dementsprechend auch für die Ausländischen.
Anderer Kommilitoner, der dann in Kopenhagen war, relativ ähnlich, war dann, das war bei dem auch so. Und dann kommt man, glaube ich, auch immer in so weirde...
Ich glaube, Kopenhagen hat sogar eine kleine vielleicht, aber hat sogar eine WGs.
Ja, kann gut sein, ja. Aber dann, ich glaube, man kommt dann auch immer so in diese weirden Backrooms von irgendwelchen Häusern, die halt so das Gästezimmer und dann aber auch irgendwie so das Bad ist im Keller und irgendwie so vor dem Spiegel ist einfach so ein riesiges Heizrohr. Das heißt, man kann den Spiegel eigentlich gar nicht benutzen, weil es ja.
Nice.
Oder irgendwie so die Toilette ist draußen, weil, keine Ahnung, die Toilette im Keller gerade nicht funktioniert und dann irgendwie, weiß ich nicht. So all solche Sachen, mit denen man sich dann da abgeben muss und man wohnt halt trotzdem irgendwo alleine. Das ist nicht so geil. Da haben wir es in Deutschland schon gut.
Ja, deswegen, aber ich würde sagen, ich hätte trotzdem höher geschätzt. Höher als 5%. Ich hätte gesagt zwischen 5 und 10%. Aber erstmal vielleicht auch, ja, wie immer, einfach hart in seiner Bubble drin.
Voll.
Und jetzt mal so auf dem Land, wer wohnt da in WGs?
Ja, das sind halt die Familien dann, ne? Aber da wohnt halt dann die ganze Familie in einem
Haus. Ja, aber das zählt ja nicht als WG.
Siedlung.
Ja. Wobei es natürlich in gewisser Weise auch,
auch
eine
irgendwie
WG ist.
Ja. Ich glaube, sobald man Kinder hat, ist es dann wieder eine WG. Das sind dann wieder Fremde, die einfach ihren eigenen Kopf haben. Wo man dann nur ein bisschen mehr Gewalt drüber hat.
Und was meinst du, warum es zurückgegangen ist? Von was war es? 4,8 oder 4,5%?
Naja, gute Frage eigentlich, weil ja der Wohnungsmarkt knapper wird und vor allem teurer. Gerade in den Studentenstädten kriegst du eigentlich gar nicht mehr. Aber das Ding ist, da kriegst du halt auch kein WG-Zimmer mehr. Das ist halt auch das Problem.
Das glaube ich nämlich fast auch. Ich hätte jetzt auch auf sowas Ähnliches getippt. So, dass
es gibt einfach gar nichts. Also vielleicht
es
ist einfach
schwerer
auch alles
für WGs überhaupt Wohnungen zu
finden. Der komplette
finden.
Wohnmarkt einfach runtergegangen, weil sich nur noch so wenige Leute sich wirklich eine Wohnung in der Stadt überhaupt leisten können.
Aber es ist nicht nur das Leisten. Also ist jetzt nur anekdotisch, aber als ich diese WG, in der ich jetzt wohne, gegründet habe, das war vor 3 Jahren, da hat, also wir haben die gegründet, dafür eine neue Wohnung gesucht und also WG-geeignete Wohnungen, 80% der Wohnungen schreiben die immer schon Vermieter oder Hausverwaltung, wer auch immer, wer das macht, immer schon hin, keine WGs.
Mm.
Das heißt, die Krass. Vermieter, die wollen auch keine WGs.
Mm. Bei uns ist das nämlich gerade genau andersrum. Der will eigentlich, der will WGs, der will nämlich nur Studenten drin haben, damit die dann halt, nachdem sie Studium fertig sind, wieder rausgehen und er die Miete erhöhen kann.
Wow, okay.
Ja.
Ekelhaft.
Ja. Aber so ist es.
Ja, also.
Andererseits bietet er halt auch Studenten einfach Wohnraum, was auch okay ist.
Zumindest denen, die sich leisten können.
Denen, die sich leisten
können. Deren Eltern es sich leisten können.
Ja, genau. So, jetzt bei uns. Ja.
Ach so, ja, Mist. Hey, aber guck mal, wir können uns, wir müssen uns überhaupt nichts vorwerfen lassen. Wir haben, also wir, ich bin ja extra deswegen schon in eine Stadt gegangen, wo der Mietpreis kein Problem darstellt. Ey, ich habe 170 Euro damals für mein 14 Quadratmeter Zimmer gezahlt.
Ja, ja.
Das waren noch Preise.
Das war krass, ja.
Oh Mann.
Damals!
Ja.
Ja, naja.
Ja, Wohnmarkt ist einfach broken.
Ja. Ich glaube, also da geht Leipzig sogar noch. Es gibt dann so echt krassere, so wirklich so Classic-Studentenstädte, wo es wirklich gar nicht mehr geht. Ja, also habe ich letztens
Berlin
irgendwann mal
und
so
einen München halt.
Beitrag gesehen. Ja, aber auch so kleinere Sachen irgendwie.
Münster?
So. Münster, keine Ahnung.
Okay, kann auch sein.
Weiß Freiburg, nicht. Weiß ich nicht. Nee.
Heidelberg.
Heidelberg, ja, genau sowas.
Ja, schon möglich.
Ja.
Ja, das ist ja, ist würde ich sagen auch irgendwie, es ist halt irgendwie das politische Thema, was mich persönlich am meisten betrifft, wo ich fast sagen würde, so das ist so das, was mich, womit man mich auch ansprechen kann.
WGs?
Nee, mit Wohnraumpolitik.
Ja.
Ja.
Ja, ja.
Weil auch wenn ich persönlich immer noch gut drumherum gekommen bin, so man spürt es einfach überall, dass es irgendwie nur noch ein Abfuck ist, zu wohnen,
ist ja auch so,
in der Stadt.
Ja, wer hätte gedacht, dass irgendwie Privatisieren von...
Ja, gell, dann kommt immer Wien mit dem hohen kommunalen Wohnungsanteil, wo alles perfekt ist.
Ja, aber, und Wien ist alles perfekt. Lebenswerteste Stadt Europas oder sowas.
Ey, so blöd es klingt, aber... Ich habe dann schon auch immer mal wieder den Gedanken, dass, also wenn man jetzt wirklich nach Gründen sucht, die einem auch schlüssig erscheinen, warum es nicht möglich scheint, dass es in den Städten, in den beliebten Städten genug Wohnraum gibt. Und ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich, also die Bürokratie, die man als Bauherr beachten und die ganzen Richtlinien, die man befolgen muss. Also der ganze Bauprozess ist so ein aufgeblähtes Konstrukt, wahrscheinlich überall auf der Welt, aber sicher auch besonders
aber
in Deutschland.
Ganz besonders in Deutschland,
dass
ich, ja.
Das wirklich die größte Hürde darstellt, sowas in den Griff zu bekommen.
Ja.
Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch überhaupt nicht sagen, wie man diesen Abbau der Bürokratie, der ja dann auch immer gefordert wird, überhaupt umsetzen könnte, dass es auch wirklich einen positiven Effekt hat.
Ja.
Weil ich ja auch sehe, dass es für die meisten Bestimmungen, Richtlinien, whatever, was man alles einhalten muss, was man planen muss, es ja auch einen guten Grund gibt.
Ja, true.
Tja. Gut, was gibt's noch für Fun Facts?
Es gibt Senioren-WGs.
5000 Stück gibt es in Deutschland.
Würdest du in einer Senioren, sagen wir mal, deine Partnerin, Partner ist dann irgendwann weg und dann schön nochmal Lebensabend in einer Senioren-WG. Stell ich mir irgendwie geil vor, ist aber wahrscheinlich gar nicht so geil.
Also, da habe ich mir tatsächlich auch schon mal Gedanken drüber gemacht, vor Jahren aber schon, dass, und ich glaube, im Grundsatz gehe ich da immer noch mit, dass ich ich glaube, wenn man eine Familie gründet, das ändert alles. Da möchte ich jetzt nicht sagen, wie es dann wird, aber so als
Rolli, ja.
Wenn keine Familie oder wenn man dann vielleicht sogar noch oder wieder alleinstehend ist im Alter, dann würde ich Stand jetzt sagen, safe. Auf jeden Fall. Wenn sich die Gelegenheit ergibt,
ja,
dann doch kleine Senioren-WG, weil wo ist denn Einsamkeit ein größeres Problem als im Alter?
Ja, ja. Voll. Ja, ja.
Genau. Und da ist es ja dann wohl das Beste, was man machen kann. Und auch da, da ist, hat man vielleicht jetzt umso mehr Angst, wenn man denkt, oh, dann bin ich ja alt, dann sind meine Bedürfnisse noch viel komplexer und nischiger. Aber es geht ja den anderen auch so.
Was ja bald,
und also, ich glaube, da kann man dann trotzdem genauso gut zusammenleben, weil man ja dadurch auch mehr auf die Bedürfnisse der anderen, also mehr darüber weiß, oder also das einem selber genauso geht, dass man sich da trotzdem gegenseitig genug
berücksichtigt
und da sicher einen guten Modus findet, zusammenzuleben.
Dass viele Leute, die alt sind, sich halt an einen gewissen Lebensstandard gewöhnt haben, zum Beispiel Haus, eigenes Haus.
Ist das überhaupt Lebensstandard?
Ja, warte mal. Ist
einfach nur mehr Arbeit?
Und genau, ja, das denke ich, also ich denke mir das halt auch. Aber also das ist so, das, was ich so über Medien und so höre, wo dann immer halt gesagt wird, so, ja, nee, ich gehe nicht, das ist mein Haus, das habe ich teilweise, habe ich selber gebaut, so, da sterbe ich jetzt drin. Auch wenn alle schon tot sind, ich alleine nur noch in diesem riesigen Haus hause. Irgendwie das, diese Umstellung schaffe ich nicht mehr. Ich bleibe so lange in dem Haus, bis ich abkratze. Und auch wenn es halt unmöglich alleine zu bewirtschaften geht und das halt eigentlich blöd ist, so, weil man halt alleine ist. Aber das ist dann, glaube ich, immer so diese Argumentation, dass man sich dann halt nicht mehr traut, mal wieder ein bisschen Lebensqualität in Anführungszeichen, da, weil man halt alleine in einer großen Wohnung und alles selber bestimmen kann, abzugeben und wieder Kompromisse zu machen mit anderen Leuten. Aber dafür eben halt auch diese Gesellschaft zu haben.
Also ob ich da jetzt mit dem Gedanken, dass die Lebensqualität aufgeben, mitgehen würde, ist vielleicht was anderes. Aber für mich spricht das eher dafür, so für diese also für diese nicht mehr vorhandene Flexibilität, die man, also dieses, ich kann mich jetzt oder möchte mich auch nicht mehr umstellen. Und da muss ich sagen, kann ich mir schon auch vorstellen, dass es mir persönlich auch so gehen wird. Weil das scheint ja dann doch im Alter ein Problem zu sein, sich so eine gewisse, also was man so mitbekommt, so eine gewisse Kompromiss. Flexibilität gedankliche aufrechtzuerhalten. Und ja, man muss ja dann schon auch sagen, dass so eine Umstellung vom ganzen Leben auch eine große psychische Belastung sein kann. Ja.
Naja.
Aber so an einem Haus oder an so Sachen hängen, das ist mir irgendwie relativ fremd, aber wahrscheinlich muss man auch da sagen, es kann man jetzt den Leuten auch nicht generell absprechen,
nee,
wenn es denen so geht.
Dankeschön, weil die Mietsituation so scheiße ist.
Wie ist bei dir? Siehst du dich da auch?
Als Hausbesitzer?
Nee, nein, in der Senioren-WG.
Ach so, ja, voll.
Ah ja.
Also nice. Ich hatte dann immer so diesen Gedanken, okay, dann kann man ja, wenn man noch irgendwie, vielleicht kann man sich dann nicht mehr so krass bewegen und irgendwie das Reisen endet dann auch irgendwann so, weil normalerweise, klar, wenn du jetzt frisch in Rente gegangen bist, dann wird natürlich erstmal nochmal die Welt umgegraben, würde ich sagen, wenn man denn das Geld hat. Und dann irgendwann wird das ja aber mit dem Bewegen schwierig. Und dann einfach schön in so einer Senioren-WG alle irgendwie so am Zocken einfach. Das ist so mein Gedanke, dann einfach so alle irgendwie. Oh, ja. Also so eine richtige, dann wird es das auf jeden Fall geben, die hardcore zockenden Senioren, ESL-Team, Opa und Oma das stelle ich mir schon auch irgendwie geil vor, so aufstehen, dann kriegt man irgendwie sein Essen gebracht von hier Meals on Wheels.
Ja. Yeah.
Und dann erstmal schön 6 Stunden lang Final Fantasy.
Dann die alten Games aber auch.
Ja, so
Fortnite.
Ja.
Was aber da schon niemand mehr spielt.
Schwierig mit der hier Reaktionsding.
Ja.
Ja. Naja. Okay. Das ist eine schöne Vorstellung, aber wir werden dann ja sehen. Wir geben dann Bescheid,
ja,
wenn es soweit ist.
Ich glaube aber, man muss da auch nochmal unterscheiden zwischen so einer, also einer alten, ich will jetzt alte Männer-WG sagen, aber es muss natürlich nicht Männer sein, aber so eine alten Männer-WG, die vielleicht die Blüte ihres Lebens hinter sich haben, aber noch körperlich fit sind.
Ja.
Und dann irgendwie, wenn es dann so in so Richtung betreutes Wohnen schon geht oder Generationenwohnen, wo es dann auch immer darum geht, oh, die Leute, die alten Leute, die da wohnen, sind schon so alt, dass sie in gewisser Weise auch Pflege brauchen.
Ja.
Ist nochmal was anderes. Und also ich habe jetzt immer von dieser alten Säcke-WG, die schon, okay, vielleicht auch nicht mehr so reisen können, aber eigentlich noch körperlich fit sind und ihr Leben auch alleine bewältigen können. Aber man sich dann halt dafür entscheidet, das mehr in so einer Gemeinschaft auch zu machen.
Ist natürlich auch ein Vorteil, wenn du als Greisen-WG zusammenwohnst, dass du dann, glaube ich, weniger Pflegepersonal in Anspruch nimmst. Weil dann wahrscheinlich sich einer.
Also den Gerhard von gegenüber mal sagen, kannst du mal hier meinen Katheter wechseln?
Ja, weil dann einfach eine Person sich wahrscheinlich dann, oder zwei von mir aus, sich um eine WG kümmern können, anstatt irgendwie fünf Leute, wirklich um diese fünf Leute, die da alle einzeln irgendwo wohnen.
Ja.
Kann ich mir schon vorstellen, dass das dann, vielleicht ist es dann auch günstiger oder so. Aber auf jeden Fall eine Entlastung für das Gesundheitssystem, schätze ich mal. Allein schon, weil die dann halt nicht fünfmal irgendwie anfahren müssen.
Oder das sind dann halt immer voll die Laien, die das überhaupt nicht können und dann da immer was falsch machen bei der gegenseitigen Pflege und dadurch die professionellen Pflegekräfte, die dann auch immer noch kommen müssen, dann viel mehr Arbeit haben.
Ja, klar.
Ja. Aber das Potenzial ist sicher da.
Ja,
das denke ich mir auch schon auch. Ja. Schön.
Abschlussfakt.
Okay. 75% aller Münchner zahlen zu viel Miete und ärgern sich im Schnitt dreimal pro Woche darüber.
Kruzifix! Ja. Zu viel Miete. Sapperlot.
Ja, so klingt das. Sapperlot. Ja, also, ja, haha, die dummen Münchner, die Trottel.
Uark spitzt in die Miete rein.
Aber da sind wir ja wieder. Weißt du, irgendwie wollen die Leute ja offensichtlich trotzdem in München wohnen.
Ja.
Sonst würden sie ja nicht diese hohe Miete da zahlen.
Gibt ja auch den Eisbach da. Geil. Eisbach. Da kann man drin schwimmen.
Ja, und da muss es doch dann, das muss doch möglich sein, dass man da dann auch genug Wohnraum schafft, dass die Miete eben nicht zu teuer ist. 75%, okay, zu viel in Bezug auf diese Ein-Drittel-Regel, meinst du? Könnte es so sein? Es gibt ja diese Regel, ein Drittel des Nettoeinkommens soll man guten Gewissens für Miete oder kann man guten Gewissens für Miete ausgeben.
Ja.
Was drüber geht, ist dann quasi zu viel.
Ja.
Meinst du, das ist diese...
Zu viel?
Dieses zu viel?
Also, ja, wahrscheinlich.
Bist du langsam müde, Max?
Ja, muss sagen, es ist auch schon 9:30 Uhr.
Oh. Ah ja, shit. Ja, wir haben gut gespeist davor.
Gut gespeist.
Zeit.
Ich habe natürlich vorher den kompletten Tag hardcore durchmalocht, wie so ein 12-armiger inzwischen.
Ah, shit.
Sind über den Tag mehr Arme gewachsen.
Aha, aha.
Da
sei dir der Gähner gegönnt.
Schon.
Ja. Okay.
Aber
dann
das
nehmen
ist
wir
natürlich
das
auch. Ist natürlich auch die. Das Coole jetzt an dem 7-Tage-Format, dann ist man eben in einem anderen Bewusstseinszustand, als wenn man immer so topfit ist. Das bringt vielleicht mehr Kreativität, weil man weniger über Sachen sehr krass nachdenkt, sondern einfach ein bisschen mehr labert.
Mache ich immer, ehrlich gesagt. Ja, okay. Aber ich bin ja auch nie vorbereitet.
Ja, ich auch. Diesmal auch nicht. Außer das mit dem 7 vs. White. Das
ja,
nur
ist doch top.
Ja.
Ja, nur ganz kurz. Nehmen wir dann mal an, die 75% sind zu viel ist gemeint. Das. Und da finde ich es dann wieder spannend, weil ich immer mal gelesen habe, dass eigentlich so dieses, wie viel Geld des Geld, was man zur Verfügung hat, für Miete aufgebracht wird, dass da eigentlich Leipzig immer so einen Spitzenwert hätte, weil in Leipzig zwar die Mietenlagen nicht so teuer sind wie München, aber man die Durchschnittsperson dort dafür auch viel weniger verdient. Ja. Und deswegen finde ich es jetzt krass, dass in München auch 75% zu viel zahlen,
ja,
weil man sagt ja, dafür sind die Gehälter ja auch gut dort. Gut, aber vielleicht, wenn du halt irgendwie, sagen wir mal, 3,5 netto hast und dann die Hälfte davon für Miete zahlst, hast du trotzdem immer noch, so jetzt die Hälfte von 3,5 ist 1,75, hast du immer noch 1.750 Euro übrig, während du halt bei,
das sind schon viele,
bei 2.000 netto und 1.000 Ding hast du halt nur 1.000 Euro übrig. Und awesome, die Supermarktpreise sind ja auch nicht teurer in München. Ja, interessant, aber ja, auch jetzt auch nichts Neues, dass die Mieten in München zu teuer sind.
Ja.
Gut, da mit diesem positiven Gedanken. Ah, da möchte ich noch ein Positivbeispiel in Deutschland hervorheben. In Chemnitz sind die Mieten gut. Die Preise sind gut und die Verfügbarkeit ist gut.
Kulturhauptstadt 2025.
Genau, Kulturhauptstadt 2025. Sagt man, weil es dort eine relativ starke kommunale Wohnungsbaugesellschaft gibt, die einen großen Anteil der Wohnungen dort hat.
Und ich check halt auch nicht, warum es nicht von jeder Stadt, die irgendwas aus sich hält, die Nummer eins Prio ist, die Häuser zurückzukaufen für natürlich einen horrenden Wert. Aber
ja, da hast du doch schon die Antwort.
Aber
ich glaube, die können sich das einfach nicht leisten.
Ja. Aber also, dass das nicht wirklich top Prio ist, weil das würde doch schon wenigstens ein bisschen was von diesen. Ich meine, Wasser darf ja auch nicht plötzlich irgendwie 3 Millionen Euro kosten pro Liter. So, da würden wir auch
abkratzen.
Das ist ja
auch kommunal geregelt, ja.
Ja.
Ja, das ist ja aber immer der Konflikt, glaube ich, den man sich politisch auch bewegt, weil ja immer die Leute für bezahlbares Wohnen sagen, die. Das Wohnen muss dem Markt in gewisser Weise entzogen werden. Und dann die Gegenposition da immer lautet, ja, aber ohne Markt wird insgesamt weniger gebaut. Würde insgesamt weniger gebaut werden. Wo ich jetzt auch wieder nicht sagen kann, was richtig und was falsch ist. Aber ja.
Aber es würde dann wahrscheinlich trotzdem stetig gebaut, weil du ja mit den, du hast ja ein festes Einkommen mit den Mieten und dann kriegst du dementsprechend irgendwann, hast du dein Gebäude amortisiert und dann kriegst du wieder Geld und dann kannst du weiter bauen. Vielleicht weniger als jetzt mit so krassen Investment und 10x-Trades.
Aber dafür sind vielleicht die Mieten dann auch bezahlbar von diesen neu gebauten
Kommunalsachen. Auf jeden Fall. Dann stehen die halt nicht fucking leer, Alter.
Ja.
Und werden irgendwie als Investmentanlage genutzt. Das ist, Alter, wie, also dass das nicht verboten ist.
Ja, ist schwach.
God damn, ey.
Ja, aber ich glaube auch, sowas könnte schon, also starke kommunale Wohnungsbau, und da sind wir es schon, sollte natürlich auch eine Genossenschaft sein, wo vielleicht dann halt die Kommune die absolute Mehrheit der Genossenschaftsanteile hält und sonst halt auch genossenschaftlich organisiertes Wohnen ist doch eigentlich the way to go. Weil man da erstens als Genossenschaft, egal.
Also Leute, gründet Genossenschaften, stürzt euch in krasse hier Schulden, damit es dem Wohnungsmarkt wieder ein bisschen besser geht. Und wir endlich mal bezahlbares Wohnen in der Stadt finden, weil aufs Land ziehen ist hier in Sachsen leider keine Option.
Ciao. Das stimmt, ja. Willst du nochmal Ciao sagen?
Schwau.